Ja, ich finde es auch sehr schön, heute hier zu sein. Ich kenne euch sehr wenig, aber ja, in dem, was wir bisher schon hier im Gottesdienst hatten, in den Liedern, aber auch in dem Wort in der Kinderlektion, haben wir irgendwie die gemeinsame Grundlage. Wir glauben an den gleichen Gott und das verbindet uns unabhängig davon, wie gut wir uns kennen. Und ja, gerade durch die Beziehung Gemeinde Lichtenau, Gemeinde Dieburg, in dem, wie viel Segen wir von euch schon erfahren haben, so ist es für mich umso mehr eine Freude, heute hier zu sein und auch, ja, vielleicht ja, euch auch einmal zu dienen. Ja, eine Sache, die ich in meiner freien Zeit gerne mache, ist, dass ich einfach durch die Natur gehe, spaziere, wandere, wie auch immer, in welcher Form es gerade passiert. Weil man gerade dann, wenn man raus in die Natur kommt, immer wieder Dinge an Gottes Schöpfung zu sehen gibt, in welchen man einfach sein Wirken sehen kann, worüber man sich dann freuen kann. Das sind oft Dinge, die uns einerseits völlig selbstverständlich sind, aber andererseits, wenn man sich mal die Zeit nimmt, ins Detail zu sehen, Gottes Wirken sieht. Und ein Beispiel dafür, worüber ich mich aktuell sehr häufig freue, das sind ganz einfach Getreidefelder. Denn wenn ich an so einem Getreidefeld vorbei gehe und mir anschaue, wie es so aussieht, dann kann ich mich noch genau daran erinnern, wie das da vor einigen Monaten oder vor mehreren Monaten im Winter aussah, denn im Winter war da alles leer. Und wenn es nicht gerade geschneit hat, wenn man die Erde sehen konnte, dann wirkte das wie eine so kalte Erde, in welcher scheinbar überhaupt kein Leben da ist, zumindest aus der Ferne betrachtet mit meinen Augen eines Laien, ja, von brauchbarer Frucht war da überhaupt gar nicht die Rede. Und einige Monate später, im Verlauf des Frühlings, wurde dann die Erde immer wieder bearbeitet, es wurde Saatgut ausgestreut. Die Erde sah nicht mehr ganz so tausig aus, aber es war auch ja, trotzdem noch nicht so wirklich viel zu sehen. Es vergeht weiter Zeit und es bildet sich langsam eine Pflanze, die den Boden durchbricht, die über die Zeit immer größer wird und irgendwann bildet sich dann auch ja, eine kleine Frucht daran, die dann weiter über die Zeit immer größer und größer wird. Und wenn ich heute an so einem Feld vorbeigehe, dann kann ich mir immer besser vorstellen, ja, wie es bald Zeit für die Ernte ist, wie die Frucht ja immer reifer aussieht. Und wenn wir an zwei aufeinanderfolgenden Tagen an so einem Feld vorbeigehen, dann werden wir da keinen Unterschied feststellen, kein Wachstum wahrnehmen. Aber wenn ich das Feld von heute vergleiche mit dem, wie es Anfang Mai war, dann ist der Unterschied offensichtlich. Und wenn ich dann nochmal das von heute mit dem vergleiche, wie es im Dezember aussah, dann sind das zwei völlig verschiedene Bilder. Da habe ich jetzt mit diesem einfachen Bild aus der Natur nichts Neues, nichts Außergewöhnliches gesagt. Aber es ist einfach ein so passendes Bild für unser Leben als Christen. Es gab eine Zeit, in der wir alle wie diese unbrauchbare Erde im Winter waren, in der wir kein gutes Leben vorbringen konnten. Aber seitdem Gott sein Werk in uns angefangen hat, passiert in unserem Leben etwas. Nicht von jetzt auf gleich bemerkbar, aber über längere Zeitspannen gesehen, doch mit sehr deutlichen Unterschieden, mit immer mehr Frucht. Und in dieser Predigt heute wollen wir uns drei grundlegende Prinzipien anschauen, drei Prinzipien eines fruchtbringenden Lebens, indem wir darüber nachdenken, in welcher Kraft das geschieht, was darin in unserer Verantwortung liegt und mit welcher Zuversicht wir wissen dürfen, dass es tatsächlich Frucht bringt. Ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten: Aus Gottes Kraft zum fruchtbringenden Leben. Wir schauen uns dazu den Text aus 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 11 an. Schlag gerne die Bibel mit auf. Ich habe den Text hier auch gleich mitgebracht. Ich lese aus der Schlachter-Übersetzung. Zweite Petrus 1, die Verse 3 bis 11. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und das Jesus Christus reichlich gewährt werden. Ja, bevor wir uns dem Text jetzt gleich mehr im Detail widmen, würde ich gerne noch die drei Prinzipien eines fruchtbringenden Lebens benennen. Als erstes sehen wir in den Versen 3 bis 4, dass Gott uns alles geschenkt hat, was wir brauchen. In den Versen 5 bis 7 sehen wir dann als zweites die Aufforderung, in dem zu leben, was er uns gegeben hat. In den Versen 8 bis 11 finden wir dann die Sicherheit, dass es Frucht bewirkt, wenn wir in Gottes Gabe leben. Wenden wir uns dem im Genauen zu, das erste Prinzip für ein fruchtbringendes Leben finden wir in den Versen 3 bis 4. Gott hat dir alles geschenkt, was du brauchst. Für den Kontext lese ich nochmal diese Verse mit den beiden Versen davor. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Petrus spricht die Empfänger dieses Briefes als diejenigen an, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben, und wünscht ihnen Gnade und Friede. Gnade und Friede durch die Erkenntnis Gottes und des Herrn Jesus. Darin enthalten sind also Formulierungen, die wir in vielen verschiedenen Briefen des Neuen Testaments wiederfinden. Zum anderen finden wir hier aber auch schon ein paar Details, die die Stoßrichtung des gesamten Briefes anzeigen. Denn zum einen macht er schon hier deutlich, dass wir als Christen in erster Linie Empfänger sind von dem, was Gott uns gegeben hat. Zum anderen zeigt er uns aber auch hier auf, ja, wie es zusammengehört, zum einen Gnade und Friede zu erfahren und wie es damit verknüpft ist, Gott und den Herrn Jesus immer mehr zu erkennen. Erkenntnis, die nicht für bloßes Faktenwissen steht, sondern vielmehr, wie wir es auch gleich noch mehr sehen werden, für das immer tiefer werdende Kennenlernen Gottes. Denn die Empfänger dieses Briefes standen in der Gefahr, genauso wie auch wir heute, von falschen Lehrern und ihren Irrlehren, ihren klug klingenden, aber dennoch falschen Erkenntnissen vom richtigen Weg weggeführt zu werden. Und von diesem Hintergrund ausgehend kommen wir jetzt zu den Versen 3 und 4, die uns aufzeigen, wie Gott uns alles geschenkt hat, was wir brauchen. Und wir sehen auch, wie genau sein Geschenk dabei aussieht. Er hat uns durch seine göttliche Kraft, so steht es hier, alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Würde hier nur stehen, dass er uns alles gegeben hat, was wir zum Leben brauchen, ja, dann würden wir wahrscheinlich schnell auf den Gedanken kommen, dass er damit das ewige Leben meint. Denn ja, auch dafür hat er uns natürlich alles geschenkt. Aber die Kombination aus Leben und Gottesfurcht scheint auf den ersten Blick vielleicht etwas merkwürdig. Wie passen diese zwei Begriffe zusammen? Aber wenn wir etwas mehr darüber nachdenken, dann wird auch deutlich, dass es darin eben um das neue Leben, das wir auf dieser Erde führen, geht, welches wir in Gottes Furcht führen wollen. Ein Leben in Verbindung zu Gott, ein Leben, das das Hauptziel verfolgt, Gott zu verherrlichen. Ein Leben in Gottes Furcht eben. Ein Leben, das Gott fürchtet und ständig mit seiner Anwesenheit rechnet. Ein Leben, das darauf ausgerichtet ist, Gott gehorsam zu sein, dafür in Gottes Wort zu leben, um ihm dann mit dem ganzen Leben zu verherrlichen. Aber wie genau hat er uns das alles geschenkt? Wie empfangen wir es? Vers 3 beantwortet es. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Also durch die Erkenntnis Gottes. Über den Begriff der Erkenntnis, das hatte ich eben schon angedeutet, gibt es einige verschiedene Vorstellungen. Gemeint ist damit nicht, dass wir viele verschiedene Informationen und Fakten sammeln über die Bibel, dass wir Dinge über Gott, sein Wesen, seinen Charakter sagen können, dass wir auf all die verschiedenen spannenden und kniffligen Fragen gute Antworten haben. Sondern es geht darum, dass wir ihn dabei kennen. Ein so passendes Beispiel dafür sind die Pharisäer, wie sie uns in den Evangelien beschrieben werden. Sie kannten das Alte Testament so gut. Aber über den Gott, über den das Alte Testament spricht, den kannten sie so schlecht, dass sie nicht mal seinen Sohn erkannten. Und das kann genau so auch uns heute passieren. Es kann sein, dass du lange genug dabei warst, dass du all die frommen Floskeln mit aufsagen kannst, dass du all die richtigen Antworten kennst, weil du sie schon so oft gehört hast, während diese Antworten für dich selbst keinen Wert haben, sie mit deinem Leben nichts zu tun haben. Ja, um es vielleicht noch einmal etwas greifbarer zu machen, wie ist es denn mit dieser Erkenntnis unter Menschen? Kann ich sagen, dass ich dich kenne, wenn ich weiß, wie du heißt, wo du wohnst und wann du geboren wurdest? Kenne ich dich, weil ich dein äußeres Erscheinungsbild beschreiben kann, deine Größe, deine Haarfarbe, deine Frisur, deinen Kleidungsstil? Nein, keiner von uns würde sagen, jemanden zu kennen, nur weil er diese Sachen aufsagen kann. Ja, selbst wenn ich deinen Charakter beschreiben kann, heißt das noch nicht unbedingt, dass ich dich kenne, weil ich dich vielleicht nur aus der Ferne beobachtet habe oder weil ich ja diese Eigenschaften von dir aus Beschreibungen von anderen Personen kenne, die dich besser kennen. Das alles ist kein Kennen. Das ist keine Erkenntnis. Ich lerne dich erst dann kennen, wenn ich Zeit mit dir verbringe. Eher mehr Zeit als weniger. Und wenn ich dadurch all diese beschreibenden Worte mit Leben füllen kann, mit Erfahrungen, die wir geteilt haben. Kennst du diesen Gott, wie er allein schon hier in Vers 3 beschrieben wird? Kennst du ihn als den Gott, der dich berufen hat? Kennst du seine Herrlichkeit, seine Tugend? Das Wort Tugend ist hier ein Sammelbegriff für alle seine vollkommenen Eigenschaften. Kennst du diesen Gott? Ich frage dich nicht, ob du zu diesen Begriffen intellektuell, theologisch korrekte Aussagen treffen kannst. Ich frage dich, ob du diese Begriffe mit Leben füllen kannst, weil du diesen Gott dadurch kennengelernt hast, dass du Zeit mit ihm verbracht hast, er grundlegender Teil deines Lebens ist und du ihn unter all diesen Aspekten schon wirken gesehen hast. Petrus fährt hier in Vers 4 begeistert fort über diese göttliche Kraft, diesen wunderbaren Gott zu staunen, weil uns dieser Gott die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Ja, in seinem Wort hat uns Gott so viele Verheißungen gegeben, dass wir uns stundenlang darüber austauschen könnten. Vor allem will Petrus hier an dieser Stelle aber auf eine bestimmte Verheißung hinaus, nämlich der, dass wir derselben göttlichen Natur teilhaftig werden. Ja, wenn der Geist Gottes in uns wirkt, dann sind wir seiner göttlichen Natur teilhaftig. Und je mehr er an uns wirkt, je mehr unser Leben von seinem Wirken geprägt ist, desto mehr sind wir von seiner göttlichen Natur geprägt. Den Höhepunkt des Ganzen erreichen wir dann, wenn wir in der Ewigkeit bei ihm sind. Aber auch jetzt können wir schon erleben. Und lass dir das doch einmal auf der Zunge zergehen. Wir werden durch Gottes Verheißungen seiner göttlichen Natur teilhaftig. Ich finde diese Vorstellung unfassbar. Wenn ich auf mich und auf mein Leben schaue, dann sehe ich da, ganz vorsichtig formuliert, so vieles, worauf ich überhaupt nicht stolz sein kann. So viel Unvollkommenes, so viel Unfähiges, so viel Schwäche, so viel Versagen und Scheitern. Schlimmer noch, so viel dreckige Sünde gegen Gott und auch gegen meine Mitmenschen. Und wenn hier dann steht, dass auch ich durch Gottes Verheißungen seiner göttlichen Natur teilhaftig werde, dann fehlen mir dazu die Worte. Genau diesen krassen Kontrast zeigt Petrus hier auch auf, am Ende von Vers 4. Wir erleben das, nachdem wir dem Verderben entflohen sind, das durch die Begierden der Welt herrscht. Ist das nicht ein Ausblick, der ermutigt und uns motiviert? Eine Perspektive, die uns umso dankbarer macht und uns den Wunsch weckt, mehr von dieser göttlichen Natur in unserem Leben mitzukriegen? Ja, wie das dann aussehen kann und was wir dazu beizutragen haben, das sehen wir dann im zweiten Prinzip eines fruchtbringenden Lebens. Lebe in dem, was Gott dir geschenkt hat, Verse 5 bis 7. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Wie geht es dir dabei, diese Verse zu lesen? Wie würdest du mit diesen Versen umgehen, wenn du ihnen in deiner stillen Zeit begegnest? Ich muss sagen, ich finde sie sehr herausfordernd und deshalb liegt es mir so nahe, sie einfach zu überlesen. Denn diese Dinge, die sind ganz schön anspruchsvoll und sehr zeitintensiv. Und wenn ich das so lese, dann stimme ich dem zu, dass diese Ziele gut sind. Wenn ich dann aber darüber nachdenke, wie viel es in meinem Leben sonst noch gibt, ja, was ich angehen sollte, da kann mich das ganz schön überfordern. Und wenn man dann diese Kette von Eigenschaften durchgeht, ja, da hat man noch gar nicht durchdacht, was der eine Begriff bedeutet, schon gar nicht, wie man es umsetzen kann, bevor dann schon der nächste große Begriff kommt. Und designiert könnte man mit den Schultern zucken und fragen, wie und wann sollte ich davon überhaupt irgendwas umsetzen? Und während ich dieses Empfinden aus meiner eigenen Erfahrung nur zu gut kenne, würde ich gerne auf zwei Fehler in diesem Denken hinweisen. Erstens gehen wir in so einem Fall wohl eher mit der Haltung an die Sache, möglichst bald sichtbaren Fortschritt erkennen zu können. Und zweitens gehen wir unbewusst mit der Haltung vor, diese Dinge aus uns selbst bewirken zu müssen. Die Sache mit dem Wunsch nach sichtbaren Fortschritt ist ja nur zu verständlich. Aber es ist hier eben viel mehr wie bei den Getreidefeldern, die ich vorhin erwähnt habe. Vom einen Tag auf den anderen wird man kein Wachstum feststellen, aber über einen längeren Zeitraum hinweg kann man sehr eindeutig Wachstum erkennen. Und genau diese Beobachtung konnte ich auch schon so oft an anderen Christen machen, sodass ich anerkennend feststellen konnte, wie sie gewachsen sind über die Zeit. Und zum anderen Gedanken, diese Dinge aus der eigenen Kraft bewirken zu wollen, ja, wenn wir es aus uns selbst versuchen, dann werden wir hoffnungslos scheitern. Genau das ist ja der Punkt des Evangeliums. Wir können nicht Gottes Maßstab entsprechen. Aber genau deshalb hat Petrus hier auch die Verse davor geschrieben, um zu zeigen, wie Gott es bewirkt, wie wir durch seine göttliche Kraft alles haben, was wir brauchen, wie wir durch seine Verheißungen, durch sein Wirken seiner göttlichen Natur teilhaftig werden. Wenn wir jetzt die Verse 5 bis 7, also aus der Perspektive von Gottes Möglichkeiten betrachten, aus dem Bewusstsein in diesen Dingen über längere Zeit hinweg, über unser ganzes Leben hinweg zu wachsen, ohne es direkt zu bemerken. Ja, mit diesem Bewusstsein können wir vielleicht doch mal darüber nachdenken, welchen Auftrag Gott uns hier durch Petrus gibt. Zuerst ruft er uns dazu auf, allen Eifer daran zu setzen, weil das Ziel so wichtig ist. Nicht, um eine bessere Position vor Gott zu verdienen, sondern um ihm ähnlicher zu werden, um ihm näher zu kommen. Frucht für ihn zu bringen, ihn zu verherrlichen. Und ich höre, wie der eine oder andere sich in den Gedanken die Frage stellt, ob es nicht vielleicht ein bisschen viel verlangt ist. Warum muss es aller Eifer sein? Lass mich das mit einem Beispiel veranschaulichen. Ich selbst bin nicht sehr fähig im Umgang mit Pflanzen. Ich habe nicht gerade einen grünen Daumen, sondern eher das Gegenteil. Und ich erspare mir mal die Details all der Pflanzen, die wegen mir umgekommen sind. Aber zu einem großen Teil liegt es einfach daran, dass Pflanzen mir irgendwie nicht so wichtig sind, dass sie mich nicht so sehr interessieren und es für mich nicht einen so großen Wert hat, meine Zeit in sie zu investieren oder mich mit ihnen überhaupt zu beschäftigen. Aber wenn mir jemand das Versprechen geben würde, mir 10 Millionen Euro zu überweisen, wenn ich es schaffe, auf meinem Balkon essbare Tomaten zu züchten, dann würde sich das alles ändern. Ich würde Tomaten studieren. Ich würde alle Tomatenexperten, die ich kenne oder die ich finden kann, befragen, wie ich das hinkriegen kann. Ich würde meinen Balkon vollstellen mit Tomatenpflanzen, um an ihnen allen zu üben, um sie fleißig zu pflegen. Ich würde jede freie Minute damit verbringen, mich um meine Tomaten zu kümmern. Ich würde, so könnte man es anders formulieren, allen Eifer daran setzen, essbare Tomaten zu züchten, um die große Belohnung zu erhalten. Petrus ruft dich nicht einfach so zu einer Aufgabe auf, die einfach nur mühsam oder wertlos wäre, sondern zu einem Leben, das für sich genommen schon Belohnung genug ist. Er ruft dich nicht einfach so dazu auf, allen Eifer dran zu setzen, weil du es halt einfach tun sollst. Du sollst es tun, weil der Wert, es zu tun, so hoch ist. Weil Gott dich errettet hat, weil er dir so viel geschenkt hat, weil er dir so viel verheißen hat, er dich seiner göttlichen Natur teilhaftig macht. Weil du dann tust und erlebst, wozu du erschaffen wurdest. Nirgendwo sonst in diesem Leben wirst du diese Erfüllung und diese Freude finden. Um uns eine Vorstellung davon zu vermitteln, welche Ziele wir mit diesem Eifer verfolgen sollten, führt Petrus hier diese Kette von Eigenschaften an, auf welche wir dafür hinarbeiten sollten. Und es stimmt schon, dass er hier nicht sehr konkret wird, er nicht so sehr ins praktische Detail geht. Aber das ist an dieser Stelle auch nicht so schlimm, weil es wie in einer Vogelperspektive über all die anderen Anwendungen des christlichen Lebens hinweg geht, um sie zu erfassen und zu sehen, was die Bibel als Gesamtes zu sagen hat für dein Leben in der Nachfolge, während dir die Bibel aber auch viele Detailaufnahmen dieser Ziele an anderer Stelle gibt. Und wenn du allen Eifer daran setzt, diese Ziele umzusetzen, dann wirst du dazu eben auch an der einen oder anderen Stelle in Gottes Wort Konkreteres dazu finden. Ich will aber dennoch kurz darauf eingehen, die Ziele, die er hier nennt, sie führen ineinander über und verstärken einander. Kurz gesagt sind es die Charakterzüge eines Lebens, das davon geprägt ist, Gott mehr und mehr zu erkennen und mit ihm zu rechnen. Als erstes soll der Glaube die Tugend darreichen, beziehungsweise dem Glauben Tugend hinzufügen. Den Begriff der Tugend verwenden wir heute vielleicht nicht mehr so oft, aber es steht hier einfach gesagt als ein Sammelbegriff für all die verschiedenen praktischen Werke, die dem Glauben entspringen. Für Dinge, die wir umsetzen, um den geistlichen und moralischen Eigenschaften umzusetzen, mit welchen Gott uns ausgestattet hat. Der Glaube soll also praktisch werden, in entsprechende Werke münden. Wenn wir in dieser Tugend, diesem praktischen Glauben zunehmen wollen, sollen wir auch, so steht es als nächstes, in der Erkenntnis zunehmen. Weil unser Glaube ja auf der Erkenntnis Gottes beruht. Wenn wir ihn tiefer kennenlernen, ja, dann wächst auch unser Vertrauen zu ihm. Und wenn unser Vertrauen zu ihm wächst, dann wachsen wir auch in den entsprechenden Werken, weil wir mit ihm rechnen. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. Wenn wir in einer falschen Weise in der Erkenntnis wachsen, dann bläht es uns auf. Wir werden lieblos. Die richtige Erkenntnis, um die es hier geht, wird aber nicht für den persönlichen Vorteil genutzt, sondern ruht vielmehr in der Gewissheit, dass wir in allem von Gott abhängig sind. Ruht darin, wer Gott ist, wie er ist. Und diese Selbstbeherrschung versteht deshalb, dass wir nicht selbst die Kontrolle über unsere Lebensumstände suchen müssen oder verzweifelt um Dinge kämpfen müssen, die wir sowieso nicht in der Hand haben. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Diese Selbstbeherrschung gilt nicht nur für den normalen Alltag, sondern gerade auch in herausfordernden Umständen und Krisen, ja, die dann vielleicht auch sogar auch lange andauern. Diese Selbstbeherrschung, dieses standhafte Ausharren entspringt dem Vertrauen in Gott, dass er die Umstände zugelassen hat und auch weiterhin in seiner Kontrolle hat, dass er uns trotz alledem mit dem versorgen wird, was wir brauchen, und er es wieder zum Guten führen wird. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. Es gibt eine sogenannte stoische Ruhe, die mit innerer Gelassenheit auf Leid reagiert, über dem Leid steht. Es gibt Sportler, Politiker, Geschäftsleute, die bereit sind, schwierige Umstände auf sich zu nehmen, um ein größeres Ziel zu verfolgen. Aber diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, sie sind losgelöst von Gott. Sie sind irgendwo kalt und unmenschlich. Petrus spricht hier stattdessen von einem Ausharren, das menschlich mit dem Leid umgeht, aber im Vertrauen auf Gott gegründet ist, mit Gott rechnet. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. Echte Gottesfurcht führt zur Bruderliebe, weil dieser Bruder, den ich da liebe, dem gleichen Gott angehört und ihm dient, genauso wie ich selbst. Er gehört zu meiner geistlichen Familie, wodurch wir eng miteinander verbunden sind. In der Bruderliebe aber die Liebe zu Gott und zu allen Menschen, die Liebe, die Gottes Wesen entspringt und zu welcher wir nur deshalb fähig sind, weil er uns zuerst geliebt hat. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Schnelldurchlauf durch diese Ziele aus der Vogelperspektive. Aber wir begegnen ihnen ständig in der Bibel, sodass sie dich dazu ermutigen will, beim Bibellesen demnächst bewusst nach diesen Eigenschaften zu suchen und dabei zu erkennen, wie grundlegend sie für das christliche Leben sind und wie sie sich an so vielen Stellen wiederfinden lassen und auch mit konkreterem Leben gefüllt werden. Ja, es sind tatsächlich Ziele, für die wir unser ganzes Leben brauchen. Und weil Petrus weiß, wie umfangreich und herausfordernd dieses Gebot ist, gibt er uns noch eine weitere Ermutigung dafür. Er hat uns vorher mit dem ermutigt, dass Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen. Jetzt ermutigt er uns noch mal ein zweites Mal, indem er uns zeigt, wie Gott unsere Anwendung dazu gebraucht, um daraus etwas Großes zu machen. Damit kommen wir zum dritten Prinzip eines fruchtbringenden Lebens. In Gottes Gabe zu leben bewirkt Frucht. Verse 8 bis 11. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Petrus zeigt hier wieder, dass es nicht darum geht, diese Dinge einmal in seinem Leben umzusetzen oder einen gewissen Standard zu erreichen. Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen. Es geht um Wachstum über das ganze Leben hinweg. nicht auf einen Schlag sichtbar, sondern Stück für Stück. Über kurze Zeit betrachtet unbemerkt, über längere Zeit aber deutlich sichtbar. Denn das ist die Verheißung, die Petrus hier anknüpft. Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein. Es wird etwas passieren. Es wird Wachstum geben. Gott wird dafür sorgen, deinen Eifer zu gebrauchen. Ich finde diese Zuversicht ermutigend. Es ist nicht die Aussicht, dass es vielleicht klappen könnte, wenn ich mich dabei irgendwie gut genug anstelle, wenn ich noch das Quäntchen Glück habe. Es ist eine Gewissheit, weil es hier wieder eine Verheißung Gottes ist, der mit seinem Wort dafür steht, der selbst dafür sorgen wird. Dieser Verheißung stellt Petrus hier aber als nächstes auch eine Warnung gegenüber, die etwas unangenehm für uns ist. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Es kann sein, dass jemand ein Christ ist, errettet ist, wiedergeboren ist, aber vergessen hat, was das bedeutet. Und dass er deshalb ein Leben führt, das hier als blind, kurzsichtig beschrieben wird. Und das größte Problem daran ist, dass es diesem Christen gar nicht bewusst ist, was er vergessen hat. Es mag sein, dass er die Konsequenzen seiner Blindheit, seiner Kurzsichtigkeit spürt, weil er sich ständig den Kopf stößt, was dann wehtut, aber er kann es nicht einordnen, woher es kommt. Er kann es kaum korrigieren, weil er das Heilmittel dafür nicht mehr im Sinn hat und er damit verbunden ein Leben führt, das aus praktischer Sicht von Gott getrennt ist. Darum also, Vers 10, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Eine weitere Verheißung. Wenn ihr euch dieser Gefahr bewusst seid und deshalb erst recht noch eifriger darum bemüht seid, in dem zu leben, was Gott euch geschenkt hat, dann werdet ihr nicht zu Fall kommen. Im Leben gibt es viele Umstände, die uns zu schwer sind und die wir lieber eigentlich nicht erleben wollen. Und damit verbunden gibt es unter Christen immer wieder auch diese Sorge, zu Fall zu kommen. Aber das wird nicht passieren, wenn wir diese Dinge tun. Das heißt nicht, dass wir in unserem Leben nicht mehr solchen Umständen begegnen werden. Es heißt nicht, dass wir mit diesen Dingen nie wieder schwer zu kämpfen haben werden. Aber es heißt, dass wir in Gott die Sicherheit haben, dass er es nicht zulassen wird, dass wir zu Fall kommen. Weil wir in ihm gegründet sind. Weil er es ist, der uns festhält. Es ist eine Verheißung, die uns Hoffnung, Mut, Zuversicht schenkt. Ja, auch dann, wenn das Leben schwerer ist. Und dann fügt Petrus sogar noch eine weitere Verheißung an. Ja, er ringt hier wirklich, um seine Leser, sie darin anzuspornen, ein Leben nach Gottes Sinn zu führen. Auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und das Jesus Christus reichlich gewährt werden. Petrus lenkt den Blick auf das Ende, auf die Ewigkeit. Er erinnert uns daran, dass Gott den endgültigen Sieg schon errungen hat. Und es sicher ist, dass er uns eines Tages in dieses Reich führen wird. Es ist ein Reich, in dem wir nicht mehr in einer gefallenen Welt leben. Ein Reich, in dem wir nicht mehr gegen die Sünde kämpfen müssen. Ein Reich, in dem wir Leid und Trauer ablegen. In dem wir uns ewig in einer vollkommenen Schöpfung an unserem Herrn erfreuen dürfen, Angesicht von Angesicht. Einem Reich, von welchem Paulus in Römer 8, Vers 18 schreibt, dass die Leiden, die wir in der jetzigen Zeit erleben, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und so mag es zwar sein, dass uns die Umstände dieses Lebens auch mal entmutigen, uns zwischendurch mal die Puste ausgeht, aber wenn wir dabei vor Augen haben, was uns am Ende erwartet, ja, dann können wir doch sagen, dass es die Mühe wert ist, dass es den Eifer wert ist, die Zeit, Kraft, Nerven, Energie, alles, was wir haben, dafür einzusetzen, in dem zu leben, was Gott uns schon jetzt geschenkt hat. Am Anfang der Predigt habe ich dieses Bild beschrieben, wie Getreidefelder über die Zeit gesehen wachsen. Im Verlauf der Predigt haben wir darüber nachgedacht, wie Wachstum im Glauben in unserem Leben aussehen kann. Wir haben gesehen, dass wir dabei eine große Aufgabe vor uns haben, die uns schon mal überwältigen kann. Vor allem, wenn wir sie noch dazu aus einer falschen Perspektive betrachten. Wir haben aber auch gesehen, wie diese Aufforderung an uns umgeben ist von Gott und von all seinem Wirken. Er hat uns alles geschenkt, was wir brauchen. Er hat uns errettet und er macht uns ihm durch seinen Geist ähnlicher. Wir haben all die Verheißungen gesehen, dass er es sicher zur Frucht bringen wird, wenn wir unserer Verantwortung nachkommen. Wir haben gesehen, dass wir nicht zu Fall kommen werden und dass wir auf diese Weise in sein ewiges Reich kommen. Wir haben gesehen, wie wertvoll es ist, dem Gebot zu folgen und wie wir sogar auch selbst davon profitieren. Schon jetzt. Und deshalb will ich dich heute dazu ermutigen, wenn du später nach Hause kommst oder wenn es morgen wieder in die neue Woche geht, allen Eifer daran zu setzen, in dem zu leben, was Gott dir geschenkt hat. Amen.